MDR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen, sagt Katrin Wenzel. Und es geht heute im Diskurs nach Venedig mit der Kunsthistorikerin, Journalistin und Renaissance-Kennerin Kia Fahrland. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Wenzel.
Sie haben in diesem Frühjahr einen Band zu Tizian und Venedig veröffentlicht. Tizian, sein Todestag, jährt sich in diesem Jahr zum 450. Mal. Er starb am 27. August 1576. Und natürlich kann man auch hierzulande einige seiner Werke sehen, in Dresden und Berlin zum Beispiel. Man muss also gar nicht zwingend die Alpen überqueren, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Was seine Kunst bis heute so spannend macht und welche nachfolgenden Kollegen er geprägt hat, das sind Fragen, denen wir in der nächsten halben Stunde nachgehen wollen. Doch zunächst, es gibt eine Sentenz, Kia Fahrland, die sagt, alle Städte sind gleich, nur Venedig ist anders. Friedrich Thorberg hat sie seiner Tante Jollisch einst in den Mund gelegt. Wie geht es Ihnen? Würden Sie den Satz unterschreiben und empfehlen, sich auf den Weg zu machen?
Ja, absolut. Ich habe zu Studienzwecken auch für dieses Buch eine Weile in Venedig gelebt und es ist alles anders als irgendwo anders. Man denkt vom Wasser her, man bewegt sich anders in der Stadt, man ist auch anders im Kontakt mit der Natur, mit den Gezeiten. Das prägt, glaube ich, das Denken und das Fühlen ganz stark und das eben haben eben auch diese Menschen in der Renaissance gewusst und haben daraus ein eigenes Schönheitsideal entwickelt, was uns allen, glaube ich, heute gut tut.
Das Venedig, das wir heute besuchen, wie viel hat das mit dem Venedig Tizians noch zu tun? Würde er das heute noch erkennen?
Ja, das würde er erkennen. Es ist erstaunlich, wie viel dann doch überlebt hat, wie resilient diese Stadt gegen alle Veränderungen am Ende dann doch ist. Obwohl da ja in der Zwischenzeit Napoleon einmarschiert ist, viele Kanäle stillgelegt hat, obwohl später der Faschismus kam, der sich wirklich versündigt hat an der Stadt. Aber dennoch, man geht durch die Straßen und man denkt, ja, das gab's schon zu Tizian-Zeiten. Hier stand sein Wohnhaus, diese Kirche, da hängt ja immer noch das Bild, das er damals für genau diesen Ort geschaffen hat. Und so zu so einem Entdeckungsspaziergang durch die Stadt möchte ich auch einladen.
Was war das für eine Zeit, was für eine Gesellschaft, die das Venedig damals geprägt hat? Wie hat man gelebt?
Ja, es war eine sehr weltoffene Gesellschaft einerseits. Die Venezianer waren ja große Händler überall im Mittelmeer und weiter darüber hinaus unterwegs. Das war wirklich der Handelsknotenpunkt für ganz Europa. Gleichzeitig aber handelte es sich um eine kleine Republik. Und eine Republik, das war natürlich in der Zeit etwas ganz Ungewöhnliches. Und das musste verteidigt werden gegen Ansprüche der Monarchien oder auch des Papstes. Und dadurch haben sie doch so einen ganz eigenen Kosmos, eigenes Staatswesen entwickelt. Und gesellschaftlich war es einerseits sehr, sehr weltoffen. Zum Beispiel der Buchdruck florierte sehr früh in dieser Stadt. Später in der Gegenreformation wurde auch viel, fast schon Ketzerisches dort verlegt. Es gab eine große Freiheit des Wortes und des Denkens. Gleichzeitig gab es aber natürlich auch ganz viel gesellschaftliche Normen, zum Beispiel für junge Frauen, die eingehalten werden mussten.
Ich habe zum Beispiel in Ihrem Buch gelernt, dass die Damen auf sehr hohen Schuhen gingen. Also es gab eine Mode, die sehr exaltiert auf mich wirkt.
Genau, die gingen quasi auf Stelzen und konnten das ja auch, weil die gingen ja auch kaum. Die wurden ja in der Regel in den Gondeln hin und her chauffiert. Also mussten sich ja auch relativ wenig bewegen und konnten das mit diesen Schuhen auch nicht. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Oder andere Modeerscheinungen aus der Zeit. Die Frauen setzten sich auf die Dächer der Palazzi, um ihre Haare zu blondieren, weil das aus der Lyrik, etwa von Petrarca, das Schönheitsideal war, dem alle nacheiferten. Also diese Zeit hat schon auch ihre Besonderheiten, ähnlich wie unsere.
Die Stadt brauchte Bilder für ihre prachtvollen Palazzi. Es wurde damals gebaut, sehr viel gebaut.
Es wurde sehr viel gebaut zu Tizians Zeit und auch das sehen wir natürlich heute, diese wunderbaren, offenen, lichten Renaissance-Bauten und Renaissance-Kirchen, die einfach das Stadtbild und auch den Canal Grande noch prägen, ja. Und das war eine expandierende Stadt.
Und da kommt eben auch Tizian ins Spiel. Die Stadt brauchte, ich habe es gerade schon gesagt, brauchte Bilder. Wie ist er denn zu seiner Zeit überhaupt zum Maler geworden?
Ich denke, er musste irgendwie seinen Vater, der aus einer ganz anderen Welt kam, überzeugt haben, dass er das gerne lernen möchte. Und in der Zeit hatte die Kunst auch einen Aufschwung. Die galten ja lange nur als Handwerker, als etwas Niedrigeres. Aber genau in der Zeit, als Tizian anfing zu malen, um 1500 oder kurz vor 1500, da erlebt die Kunst einen großen Aufschwung. Die wird richtig wichtig, die Malerei wird zum Leitmedium. Und die Künstler sind viel, viel mehr als einfach nur Handwerker. Also davon hat er natürlich profitiert, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.
Wie sah denn so eine Ausbildung aus? Was hat Tizian gelernt?
Tizian hat in der großen Bellini-Schule gelernt. Auch diese Malerei sieht man noch überall in Venedig, in vielen Kirchen hängen. Eine ganz kontemplative, farbenreiche Malerei. Und die hatten Skizzenbücher von ihrem Vater noch geerbt. Und diese Skizzenbücher, die wurden abgezeichnet. Immer wieder so schulten die jungen Lehrlinge, Gesellen, ihre Hand. Aber Tizian verbindet beides, also er verbindet die Fähigkeit zum Skizzenhaften, aber mit einem enormen Farbfuhrer. Und da unterscheidet er sich dann eben doch von den Vorgängern. Also das wird alles wilder, lebensnäher, er will viel, viel mehr, als seine Lehrer das je wollten.
Seinen Durchbruch, den verdankte Tizian einem Marienbild, allerdings einem, das ganz anders ausfiel als die seines Lehrers Bellini, Giovanni Bellini, muss man sagen.
Tizian malte einfach eine riesige Maria für die Frari-Kirche. Die Kirche ist auch so groß, dass das durchaus seinen Sinn hatte. Und diese Maria ist groß, selbstbewusst, wendet sich an den Himmel, steigt auf. Also es ist einfach eine große, stolze Geste für diese Stadt, die Maria so zu zeigen.
Er hat bei Giovanni Bellini gelernt, ein Meister des Marienbildes. Ich weiß gar nicht, wie viele er gemalt hat.
Bellini, das ist kaum noch zu zählen, weil die ganze Schule so viel auch gemalt hat. Und also es hing in fast jedem Haushalt in Venedig damals eine Maria und viele davon werden aus dieser Werkstatt gewesen sein. Also da kann man, glaube ich, kaum einen Überblick bekommen.
Aber wieso spielt denn die Maria so eine große Rolle in Venedig?
Venedig behauptet von sich selbst, am Tag der Maria-Verkündigung gegründet worden zu sein. Man identifiziert sich in dieser Stadt in der Zeit wirklich mit der Maria. Man sagt, wir sind auserwählt von Maria, alle anderen Städte nicht. Wir aber, wir haben diese ganz enge Verbindung. Und so geschieht es, dass zum Teil auch die Figur der Venezia, also die Figuration der Stadt, verbunden wird mit Maria und gleichzeitig auch mit der Justitia. Also das ganze Staatswesen praktisch gründet auf dieser Vorstellung, von Maria auserwählt zu sein. Und in dieser Zeit, als Tizian dieses große Marienbild für die Frari-Kirche gemalt hat, hatte die venezianische Gesellschaft gerade wirklich unerbittliche Kriege überstanden. Und das ist von daher auch ein Mutmachbild. Jetzt geht's weiter, wir gehen in die Zukunft und vor allem, wir geben nicht auf. Wir werden nie erobert.
Es gibt großartige Porträts von Tizian. Kaiser, Fürsten, Adlige, reiche Auftraggeber saßen im Modell. Frauen spielen, der weibliche Körper spielt auf den Bildern eine große Rolle von Tizian. Und sie schreiben, er sei in dieser Darstellung des Weiblichen seinen Kollegen haushoch überlegen, hier Fahrland. Was ist das bei ihm? Was ist auf seinen Bildern anders als bei anderen?
Ja, tatsächlich, Venedig ist ja eine Adelsrepublik. Das heißt, da hatte man immer Angst vor Familienmacht. Und deshalb wurden Frauen praktisch nie als einzelne Personen porträtiert. Sie spielten aber eben doch eine ganz, ganz große Rolle in der Gesellschaft. Und Tizian leistet beides. Also er porträtiert all diese Könige, Fürsten, großen Männer. Aber er beschäftigt sich eben auch mit dem Bild der Frau. Er erfindet eigentlich das Bild, das Frauenbild, wie es bis heute noch gang und gäbe ist. Er findet praktisch auch die Frauenschönheit neu. Und das Besondere ist, er tut dies nicht mit einem voyeuristischen Blick, sondern auf eine Art verbündet er sich mit diesen Frauen. Er sympathisiert unglaublich mit jeder einzelnen Frauenfigur, die er zeigt. Sei es etwa eine Lucrezia, also eine Frau, die vergewaltigt wird, dann ist er immer auf der Seite des Opfers. Oder sei es einfach eine schöne Frau, die mit ihrer Schönheit verführt, auch dann schützt er diese Frau vor zu neugierigen Blicken und identifiziert sich wohl eher mit dem Weiblichen. Das ist für ihn der Kern der Malerei auch. Also weibliche Schönheit und die Schönheit seiner Malerei, die gehören für ihn zusammen.
Dass er so einen neuen Blick entwickelt, könnte das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass er mit Pietro Aretino befreundet war, einem zeitgenössischen Schriftsteller, dessen göttlichen Gespräche des Pietro Aretino schildern, die dezidiert weibliche Sicht im Italien dieser Zeit auf Leben, auf Männer, auf Sexualität, heiter, direkt unbefangen, würde ich heute sagen. Diese göttlichen Gespräche galten lange als ein Inbegriff, ja, freizügiger Literatur. Und noch zu DDR-Zeiten waren die Dünndruckausgaben aus dem Inselverlag sogenannte Bückware. Könnte diese Freundschaft mit Pietro Aretino ein Teil der Erklärung sein für die, tja, ich würde mal sagen, offensive Darstellung von Weiblichkeit oder führt der Gedanke in die Irre?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie machen. Pietro Aretino und Tizian haben sich gegenseitig beflügelt und vor allem, sie waren füreinander einfach Marketingmaschinen. Der eine hat den anderen immer weiterempfohlen und dem verdankt sich auch der Ruhm von beiden. In der Darstellung oder im Umgang mit dem Weiblichen aber ist Aretino doch sehr viel offensiver. Er mochte Pornografie, er hat was ganz Lüsternes, Anzügliches. Das sehe ich so bei Tizian nicht. Wie gesagt,
er schützt auch das
Weibliche. Und das ist dann eben doch der entscheidende Unterschied zwischen den beiden und auch das Momentum, wo Tizian wirklich in die Zukunft geht. Sie müssen sich ja in der Zeit vorstellen, es gibt keine unbefangenen Begegnungen zwischen Männern und Frauen. Das war ja alles ökonomischen Zwängen unterworfen. Wir sprechen heute von Zwangsehen in anderen Kulturen. Das gab es aber bei uns oder im Abendland genau so. Die Frauen konnten sich ja die Männer nicht aussuchen. Die wurden extrem jung verheiratet. Und für die jungen Männer war die einzige Alternative, zu Prostituierten zu gehen, zu Kurtisanen. Auch davon gab es ja viele in der Stadt. Und das heißt, in dieser Zeit, in Tizians Zeit, entwickeln beide Geschlechter eine Sehnsucht nach Unbefangenheit und einfach nach romantischer Liebe. Und da das aber nicht ausgelebt werden konnte, findet diese Sehnsucht ihren Ort in der Malerei. Und das ist Teil des Zaubers bis heute.
Wen hat denn Tizian vor Augen, wenn er Weiblichkeit malt?
Tizian arbeitete mit jungen Frauen, die sich mit Sicherheit auch prostituiert haben. Ansonsten hätten sie gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich nackt in ein Atelier zu stellen. Und diese Frauen tauchen oft auf vielen Bildern auch immer wieder auf. Zum Teil werden sie auch idealisiert. Das ist also einfach Teil der Kultur damals gewesen.
Es gibt hier in Dresden die Dame in Weiß zu sehen zum Beispiel. Es gibt den Zinsgroschen zu sehen. Und ein berühmtes Gemälde, nämlich Giorgiones schlummernde Venus in Dresden, von der heißt es, Tizian habe an dem Bild mitgearbeitet. Wie kann man das verstehen?
Ja, sie haben in Dresden einfach großes Glück, all diese Meisterwerke aus dieser Zeit, aus Venedig, live und in Farbe sehen zu dürfen. Und sie sprechen die schlummernde Venus an. Das ist für mich wirklich, das ist eigentlich eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Wir sehen eine Frau in einer bukolischen Landschaft, die liegt da und die schläft. Und die liegt da nackt, aber mit so einer Selbstverständlichkeit. Sie ist keine Göttin oder nicht nur eine Göttin, sie ist irgendwo auch eine sehr, sehr irdische Frau. Und dadurch, dass sie schläft, wissen wir, die träumt ja von irgendwas, die hat ein reiches Innenleben. Da passiert ganz viel, was wir auch nicht wissen über diese Frau. Das heißt, sie ist wirklich eine Persönlichkeit. Und dieses Bild hat Kunstgeschichte gemacht. Das hat eigentlich alle weiblichen Liegefiguren in der Nachfolge beeinflusst. Und niemand hat es wieder so erreicht wie damals Giorgione und tatsächlich, wie Sie sagen, Giorgione in Zusammenarbeit mit Tizian. Das wissen wir heute.
Woher weiß man das?
Wir wissen das, weil es gibt Unterzeichnungen und wir können nachvollziehen, was welche Hand geschaffen hat.
Giorgione ist ein Zeitgenosse Tizians, hat mit ihm zusammen seine Ausbildung bei Bellini gemacht, bei Giovanni Bellini gemacht. Er ist nur sehr viel eher gestorben an der Pest. Ein anderer Zeitgenosse Tizians, das ist Michelangelo, aber mit dem verband Tizian keine Freundschaft. Was war das für ein Verhältnis?
Michelangelo und Tizian, das sind eigentlich die beiden großen Antipoden der Renaissance. Der eine in Florenz und Rom und der andere in Venedig. Und schon allein das war Grund genug für eine richtig harte Konkurrenz. Michelangelo und sein Kreis, die haben Tizian und die anderen Venezianer immer abgewertet. Das war für die irgendwie eine komplett weibische Kunst, immer so viel Frauen malen und so viel mit Farbe malen, anstatt einfach immer nur hart zu entwerfen, vielleicht als Bildhauer zu arbeiten oder sehr viel mehr noch zu zeichnen, als die Venezianer das dann doch getan haben. Und das war wirklich sehr viel Verächtlichkeit dabei. Und gleichzeitig hat Tizian Michelangelo eigentlich immer wieder ein Schnippchen geschlagen. Er hat schon als junger Mann sich auf ihn bezogen, auf die Sixtinische Decke bezogen und alles ganz anders gemalt, als Michelangelo das tat. Michelangelo selbst tat sich auch sehr schwer, damit Frauen zu malen. Und das war natürlich Tizians Spezialität. Michelangelo tat sich auch mit Farbe schwer. Auch das wiederum konnte Tizian sehr viel besser. Also das ist schon ein produktives Spannungsverhältnis gewesen.
Wie gelangte Tizian eigentlich überhaupt zu den Kenntnissen, die ja die Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit dem Kollegen in Rom waren? Woher wusste er davon, was der in Rom tat?
Ja, wir denken heute, wir sind so wahnsinnig vernetzt und mobil und allen anderen Zeiten damit voraus. De facto aber, natürlich waren Kommunikationswege langsamer damals, aber sie fanden statt. Also man tauschte zum Beispiel Zeichnungen und Drucke aus und die wanderten durch ganz Europa und so kommt es dann zu gegenseitigen Einflüssen. Und auch Tizian reist später, er bleibt immer seiner Heimat verbunden, er wollte nie weg, er wollte auch immer unabhängig bleiben, was, glaube ich, ein ganz wichtiges Merkmal ist. Aber natürlich ist er gereist und er hat viel gesehen.
Einmal weiß ich aus ihrem Buch, reist er auch nach Rom und zwar deshalb, weil er seinem Sohn, den er für nicht begabt genug hält, um in seine Fußstapfen zu treten, eine Stelle beim Vatikan zu verschaffen. Richtig? Habe ich das auch richtig in Erinnerung?
Ja, das scheitert dann. Das gelingt nicht. Aber er hat es versucht und er macht dafür auch Kompromisse mit dem Papst und dann reist er doch wieder nach Hause.
Ich will aber auf was anderes hinaus, nämlich in Rom trifft er auf Giorgio Vasari, ebenfalls Maler und heute aber in einer völlig anderen Rolle im Gedächtnis.
Giorgio Vasari gilt so als der Vater der Kunstgeschichte, denn er hat Lebensbeschreibungen über all diese Künstler dieser Zeit verfasst und uns hinterlassen. Und er charakterisiert die Menschen dort als einzelne Persönlichkeiten, auch mit ganz schön vielen Schwächen und Macken. Und damit hat er natürlich wirklich Maßstäbe gesetzt und nicht jeder hat sich da drin wiedergefunden, weil Giorgio Vasari, ähnlich wie Pietro Aretino, den Sie schon ansprachen, eben auch ein ganz schönes Lästermaul war. Und das war für die Venezianer nicht leicht, dagegen anzukommen. Zumal Vasari diese rätselhafte Malerei, die uns heute noch so bezaubert, der Venezianer, schlichtweg auch einfach nicht verstanden hat. Das war ihm auch manchmal zu komplex, zu poetisch, zu fremd.
Sie schreiben ja auch, Tizian war berühmt, verstanden, aber war er noch lange nicht. Vielleicht doch nochmal die Frage, was macht ihn so außergewöhnlich und macht ihn in gewisser Weise auch zum Außenseiter?
Das Besondere an Tizian ist sein so intensiver Umgang mit Farbe und das entwickelt er zeitlebens weiter. Er drückt die Pasten der Farbe nachher mit den Händen auf die Leinwand, moduliert die. Das ist auch alles kaum zu fotografieren und abzubilden, denn das sind so richtige Reliefs. Er lässt auch Flecken offen von der Leinwand. Also er ist wirklich, Malerei ist ein ganz offener Prozess. Das sollte möglichst nah am Leben sein, dem Leben wirklich nachempfunden sein, selbst in einer Art Leben sein. Und diese Art der offenen Malerei, der Prozessorientierung, das ist eben das, was wirklich die Maler über Jahrhunderte noch prägen wird. Das prägt einen Rembrandt, das prägt einen Turner und das prägt bis heute noch einen Gerhard Richter. Das ist einfach etwas anderes, als das Ganze immer als fertig, abgeschlossen, heroisch zu definieren. Das ist offen, verletzlich, diese Art der Malerei.
Die Kunstwelt, die gedenkt in diesem Jahr des 450. Todestages von Tizian, ich habe es am Anfang schon gesagt, am 27. August 1576 ist er in Venedig gestorben. Gibt es besondere Ausstellungen in diesem Zusammenhang?
Am besten sieht man Tizian tatsächlich einerseits in den Museen, zum Beispiel in Dresden, in Berlin. Andererseits aber einfach nach Venedig fahren, sich treiben lassen, die Kirchen anschauen, in die Museen dort geben. Es ist unglaublich, wie viel dort noch hängt und noch so zu erleben ist, wie es eben auch Tizian erlebte. Und mein Buch führt zu den einzelnen Orten, um das nochmal ganz neu zu sehen, aber mit den Augen von damals.
Also, man kann nach Venedig reisen, um den Spuren Tizians zu folgen und zum Beispiel der Frari-Kirche einen Besuch abstatten. Dort gibt es nicht nur Malerei von Tizian zu sehen, sondern auch sein monumentales Grabmal. Das ist ja wirklich gigantisch. Zeugt das von dem hohen Maß der Bewunderung in seiner Zeit? Oder wie kann man so ein Grabmal verstehen?
So muss man das wohl verstehen. Und gleichzeitig muss man sagen, dass der späte Tizian keineswegs mit solchen großen Gesten auftrumpfte, sondern eine fleckige Malerei, eine verletzliche Malerei schuf, die ganz viel Fragen stellte, noch in so einem hohen Alter. Und das ist doch auch schon vorbildlich.
Umso erstaunlicher eben ist genau dieses Grabmal in der Frarikirche. Ja. So geht mir das. Und man kann Tizian bewundern in London, in Rom, in Wien, in Dresden und Berlin, Sie haben es gesagt, und eben mit dem im Inselverlag erschienenen Bändchen von Kia Fahrland, das ein sehr angenehmer Begleiter und leichtes Gepäck für so eine Gelegenheit ist. Vielen Dank dafür, Kia Fahrland, und natürlich auch fürs Gespräch.
Ich habe zu danken, Frau Wenzel.
Und hier noch einmal die genauen Angaben zum Buch Tizian und Venedig, ein Inselbändchen von Kia Fahrland, ausgestattet mit zahlreichen Abbildungen und einem übrigens sehr hilfreichen Venedig-Plan, in den die Tizianstätten eingezeichnet sind. Alles zu haben für 16 Euro. Mein Name ist Katrin Wenzel. Das war der Diskurs heute bei MDR Kultur. Kommen Sie gut durch die Zeit.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.